Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Was dient dem Zuhören? Also ich werde jetzt gleich ein bisschen reden und Ihre Aufgabe ist es zuzuhören. Was dient dem Zuhören? Ein Werkzeug, was dem Zuhören dient, ist, dass Sie, wenn immer ich was Dummes sage oder wenn ich was sage, wo Sie denken, meine Güte, wie kommt er jetzt darauf, dass Sie sich einfach eine Notiz machen. Und dann können Sie hinterher eine Frage zur Predigt stellen. Schreiben Sie es sich auf und hören Sie dann einfach weiter zu. Das dient zum Zuhören, dass wir auch in diesem Gottesdienst hinterher Fragen zur Predigt stellen können. Also Sie können sie stellen und ich gebe mir Mühe, dann sie zu beantworten, wenn ich jetzt in dem, was ich predigen möchte, noch nicht hinreichend klar war. Und noch ein Hinweis, es besteht die Möglichkeit, Fragen zu unterstützen, damit wir ein bisschen gewichten können, welche Fragen bewegen die meisten. Denn alle Fragen werde ich nicht beantworten können, aber die dringendsten vielleicht. Wie ist das mit dem Dienen? Ich glaube, in Deutschland haben wir tatsächlich ein Problem mit dem Dienen, mit dem Service. Manchmal ist die Rede von der Service-Wüste Deutschland. Der Sketch, den wir gesehen haben, der war ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und so richtig lachen konnte auch keiner drüber, weil es ja irgendwie tatsächlich so ist. Wir Deutschen bedienen lieber eine Maschine, als dass wir andere Menschen bedienen. Und jetzt haben wir einen ganzen Gottesdienst, wo es um das Thema Dienen geht. Gesandt, um zu dienen. Unsere Predigtreihe fragt ja nach unserer Sendung und wir haben verstanden, dass Jesus gesagt hat, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Teil der Sendung Jesu Christi ist eben auch, dass er den Menschen dient. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sagt Jesus, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Aus christlicher Sicht ist es also genau andersherum, als wir allgemein denken. Andere bedienen zu müssen, ist keine Demütigung, sondern wir Christinnen und Christen glauben, es ehrt uns im höchsten Maß, wenn wir anderen dienen dürfen. Es gereicht uns zur Ehre. Es ist nicht erniedrigend, sondern es erhöht uns, wenn wir anderen dienen können. Warum? Weil unser Gott selbst seine Ehre darin sucht, dass er seinen Geschöpfen dient. Der Gott, den wir in der Bibel finden, der ist so ganz anders als die Götter, die sich die Menschen sonst vorgestellt haben. In der Antike lautete die gängige Meinung, die Götter haben die Menschen erschaffen, damit die Menschen alle lästigen Arbeiten für die Götter erledigen. Denn zu arbeiten galt als erniedrigend. Und wer sich's leisten konnte, der ließ andere für sich arbeiten. Am besten Sklaven, die waren so schön billig. Ein großer Herr arbeitet aber nicht, fanden die Leute, das sei unter seiner Würde. Er lässt arbeiten, denn arbeiten entwürdige den Menschen, meinten sie damals. Das ist ein anderes Denken, als wir das heute kennen. Denn wir finden, dass es im Gegenteil dem Menschen Würde verleiht, wenn er arbeitet und von den Früchten seiner Arbeit leben kann. Arbeit zu haben bedeutet bei uns, an der Gesellschaft teilzuhaben. Aber das Bild von der Gesellschaft und das Verständnis von Arbeit waren eben nicht immer so. Die Vorstellungen über das, was göttlich ist, haben sich auch gewandelt. Als göttlich galt, sich bedienen zu lassen. Menschen sollten Göttern dienen. Gottesdienste waren darum immer mit Opferriten verbunden. Menschen dienen ihrem Gott mit Gaben und mit Liedern, die ihm schmeicheln. Die Bibel liefert aber ein erstens völlig anderes Bild von Gott und damit zweitens auch ein ganz anderes Verständnis von Gottesdienst. Dem möchte ich nachgehen. Erstens ein anderes Bild von Gott und zweitens ein anderes Bild von Gottesdienst. Zum Ersten, unser Gott erscheint in der Bibel als ein Arbeiter. Von der ersten Seite der Bibel an arbeitet Gott. Schöpfungsbericht. Gott arbeitet. 6 Tage lang arbeitet er so hart, dass auch er anschließend mal einen Tag Ruhe braucht. Klingt das nicht sonderbar? Gott strengt sich an. Er gibt sich Mühe. Die Bibel traut sich, das zu behaupten. Der allmächtige Gott muss sich anstrengen. Und nicht allein in der Schöpfungsgeschichte schafft Gott, sondern es geht weiter. Unermüdlich ist er am Werk und setzt sich für den Erhalt seiner Schöpfung ein. Seine Arbeit geht weiter. Er erklärt sogar, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Gott arbeitet an seiner Schöpfung, Gott arbeitet auch an uns. Richtig schwere Arbeit ist es, die Gott voll und ganz fordert. Und so erzählt die Bibel auch vom Sohn Gottes, der sich selbst zum Knecht macht, um den Menschen zu dienen. Dieser Gott gibt alles. Er arbeitet sich tot für seine Menschen. Und dabei macht er keinen Unterschied, ob sich das nun lohnt, ob sie es wert sind oder nicht. Gott schaut nicht darauf, wie kooperativ oder wie liebenswert die Menschen sind. Er gibt sich voll und ganz hin für alle. Verkehrte Welt also im christlichen Glauben. Gott arbeitet, Gott dient den Menschen. Wenn das aber so ist, dann fragt sich doch, warum wir überhaupt noch dienen sollen. Wenn Gott uns schon so bedient, warum sollen Menschen dann noch arbeiten? Was haben wir noch zu tun? Wenn Gott dient, dann müssen doch alle hervorragend bedient sein. Warum sind wir also gerufen, zu dienen? Wir können es doch getrost Gott und seiner Gerechtigkeit überlassen, sich um die Benachteiligten zu kümmern. Wieso sollte das unsere Aufgabe sein? Wissen Sie, ich glaube, Gott will uns von seinem Wesen überzeugen. Gott will uns von seiner Haltung überzeugen. Er möchte uns da mit hineinnehmen. Denn tatsächlich glaube ich, dass in der Herrschaft Gottes wirklich alles komplett anders ist, als wir es gewohnt sind. Da gelten ganz andere Gesetzmäßigkeiten als die, die wir kennen. Unser Miteinander in der Leistungsgesellschaft ist eigentlich ziemlich steinzeitlich geprägt. Wir denken in einer steinzeitlichen Hierarchie. Es gibt ein Oben und Unten, es gibt die Bestimmer und die anderen, die halt auf Leitung angewiesen sind. Und wir alle halten das irgendwie für erstrebenswert, oben zu stehen und zu bestimmen. Wir wollen gerne oben sein, herrschen. Nur die Besten und die Stärksten und die Klügsten kommen dahin. Und wir wollen gerne gut und stark und klug sein. Das Leben begreifen viele als einen beständigen Wettbewerb, letztlich eigentlich einen Kampf. Und ja, dieses Denken hat uns weit gebracht. Der Wettbewerb ist ein Motor für Fortschritt und Entwicklung. Und diesem Prinzip vom allgemeinen Wettbewerb haben bis vor kurzem sogar noch viele zugetraut, dass es jedes Problem lösen kann. Der Markt regelt das. Wie naiv. Nach allem, was ich meine, von Gott verstanden zu haben, folgt Gott einem ganz anderen Prinzip, nämlich, er will gar keine Hierarchie. Gleichwohl wir vom Reich Gottes als einer Königsherrschaft sprechen, will Gott keine Herrschaft, keine Hierarchie. Königsherrschaft Gottes, das könnte man missverstehen als eine Monarchie. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Das stimmt einerseits und andererseits ist das doch nicht die Herrschaftsform, die Christinnen und Christen anstreben, eine Monarchie. Im Grunde genommen ist nämlich das Verständnis von Herrschaft, das Jesus vertritt, Achtung, jetzt tut's weh, die Anarchie. Jesus ist für Anarchie. Jesus leugnet alle Herrschaft, er will niemanden unterdrücken oder zwingen. Das sagt er einmal ganz klar. In der Welt seid ihr es gewohnt, dass die Mächtigen die Schwachen unterdrücken. Bei euch soll das nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der diene den anderen. Jesus leugnet alle Herrschaft, er will niemanden unterdrücken oder zwingen. Jesus hat was ganz anderes mit uns vor, als zu herrschen, zu regieren in der Form, wie wir das verstehen. Jesus will uns hineinnehmen in das Wesen von Gott. Er will uns da mit hineinnehmen in sein gutes Wesen. Gott sehnt sich danach, dass wir einwilligen in seinen guten Willen für uns und für die Schöpfung. Und dabei setzt Gott eben auf unsere Freiwilligkeit, auf unsere Zustimmung und nicht auf seine Allmacht. Gott könnte seinen Willen jederzeit durchsetzen, aber sein Wille ist eben, dass wir freiwillig bejahen, was Gott auch für gut hält. Gott will uns als seine Kinder annehmen und nicht als Sklaven oder Knechte halten. Ist das Ende allen Dienens? Nein. Es ist das Ende des erzwungenen Dienstes. Es gibt erzwungene Dienste, ja. Es gibt aber auch freiwilligen Dienst, den wir aus eigener Überzeugung leisten, weil wir denken, dass es gut ist. Und in diesen Dienst nimmt uns Gott gerne mit hinein. Weil Gott alle Maßstäbe umkehrt, ist es auch für uns das Größte, wenn wir, genauso wie er, anderen Menschen sinnvoll dienen können. Wenn wir anderen nützlich sind und ihnen helfen, sind wir ein bisschen wie Gott. Und das ist Teil der frohen Botschaft. Du darfst sein wie Gott. Du darfst sein wie Gott, lieben wie Gott, dich hingeben wie Gott. Du darfst diesem Wesen Gottes ähnlich werden. Und Jesus hat uns das ja auch vorgemacht, wie das geht. Er hat gefragt, was hilft, was dient. Und er hat den Menschen auch Mitbestimmung gelassen. Der blinde Bartimäus zum Beispiel schreit nach Jesus. Und Jesus hört ihn, sieht, Bartimäus ist blind. Jeder weiß, was kommen muss. Was soll Jesus tun? Wir alle wissen es, Bartimäus soll sehen können. Jesus hat das vielleicht auch geahnt, aber trotzdem fragt er, was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesu Dienst besteht auch darin, dass er fragt, was brauchst du eigentlich? Er weiß nicht oder er sagt nicht von vornherein, was er macht, sondern er fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? So sieht Jesu Dienst am Menschen aus. Und da möchte Jesus uns mit hineinnehmen. Und das verleiht uns eine besondere Würde, wenn wir lernen, so wie Gott auch zu dienen. An diesem Dienst kann man übrigens Christinnen und Christen erkennen. Denn wir haben vielleicht schon verstanden, dass wer groß unter euch sein will, der sei euer Diener. Und Jesus hat auch feierlich erklärt, Amen, das sage ich euch, wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen. Das sagt Jesus uns zu. Ja, ihr werdet noch größere Taten vollbringen. Größere Taten, das zeigt sich also in unserem Dienst, in dem, was wir hier tun, auch in Griesheim, zum Beispiel in der Diakonie. Größere Taten als das, was Jesus getan hat. Überlegt mal, welche Würde. Die ersten christlichen Gemeinden hatten übrigens, was die Hilfe für die Armen betrifft, zum Beispiel ein gutes Gefühl dafür, welche Würde in dieser Fürsorge liegt. Denn es war die Aufgabe von einem guten König, die Armen zu unterstützen, ihnen Almosen zu geben. Wenn ein König zum Beispiel irgendwo einzog, dann ließ er gerne Geld in die Menge werfen. Das gehörte zu so einem Triumphzug dazu. So wie beim Karnevalsumzug die Kamellen geworfen werden, wenn der König kommt, dann flog Geld in die Menge. Und ein König, ein guter König, wurde nicht zuletzt an seiner Großzügigkeit gemessen. Und die ersten christlichen Gemeinden setzten allen ihren Ehrgeiz da rein, König Jesus zu verherrlichen. Und da König Jesus im Himmel zur Rechten Gottes sitzt, haben es die Christinnen und Christen als ihr königliches Vorrecht verstanden, stellvertretend in seinem Namen für die Armen zu sorgen. Gut, sie haben nicht einfach das Geld in die Menge geschmissen, aber sie haben die Armen unterstützt. Und das war aufregend für sie, weil sie selbst oft arme Schlucker waren am Rande der Gesellschaft und auf einmal konnten sie, was das anbelangt, leben wie die Könige. Die arme Gemeinde konnte Geld zusammenlegen, um damit Armen zu helfen, zu unterstützen. Und die christliche Gemeinde hat das von Anfang an als eine königliche Würde empfunden. Wir sind in der Lage, anderen zu helfen. Eine königliche Aufgabe, den Armen zu helfen. Kennzeichen für die christlichen Gemeinden war, dass sie keine Grenzen zogen zwischen den eigenen Bedürftigen und denen anderen Glaubens. Das war ein Merkmal der Kirche. Sie kümmert sich ohne Unterschied um alle Armen, egal welcher Herkunft, egal welchen Glaubens. Das ist dann wahrhaftig Gottesdienst. Ich sagte eingangs, dass die Bibel erstens ein anderes Bild von Gott und zweitens auch ein anderes Verständnis von Gottesdienst hat. Denn wir feiern heute Morgen Gottesdienst, ja. Aber wir sind nicht hier in der Kirche versammelt, um Gott zu dienen, sondern es ist Gottesdienst, Gottes Dienst an uns. Gott dient uns mit seiner Gegenwart, er begegnet uns im Wort und er begegnet uns in den Zeichen von Brot und Kelch im Abendmahl. Das ist sein Dienst an uns. Er dient uns mit seiner Gegenwart, er hört uns an, er spricht zu uns, er richtet uns auf, er schenkt uns neue Kraft, er tröstet uns, er lässt uns hoffen. Und unser Anteil an diesem Gottesdienst ist lediglich, dass wir antworten darauf mit Lob und Dank und dass wir vielleicht auch Bitte und Klage vor Gott bringen. Aber es ist Gottes Dienst an uns. Mehr als zu loben, danken, zu bitten und zu klagen, ist unsere Aufgabe nicht am Sonntagmorgen, sondern unser Dienst an Gott beginnt, wenn wir dann zur Kirchentür hinausgehen. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, lehrt der Apostel Paulus im Römerbrief im 12. Kapitel. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Wir haben 6 Tage die Woche Zeit, Gott zu dienen. Mit dem, was wir tun, mit dem, was wir für andere tun. Indem wir seine Liebe in die Welt hinaustragen. Und am Sonntag ist Gottes Dienst an uns. Also Verhältnis 6:1 eigentlich. Wir haben genug Möglichkeit, Gott zu dienen, aber sonntags morgens dient uns Gott mit seiner Gegenwart. Und wie sieht unser Gottesdienst unter der Woche dann aus? Es funktioniert so, dass wir eben wie Gott da sind für die Schwachen, für die Benachteiligten, für die Armen. Denn Gott hat sich nicht für das Schöne und Starke und Reiche entschieden, sondern er wählt das Unansehnliche, das Schwache und das Arme. Gott zeigt seine Größe darin, dass er sich um die kümmert, die ihn brauchen. Und wissen Sie, vielleicht tut das unserer Kirche sogar ganz gut, dass sie gesellschaftlich eben keine so dominante Rolle mehr spielt. Die Kirche unseres Herrn muss weder schön, noch stark, noch reich sein. Genau genommen muss sie noch nicht mal respektiert sein. Denn unser Herr war das auch nicht. Die Kirche ist dann wahrhaftig Kirche, wenn sie eine Option für die Unansehnlichen, für die Schwachen und für die Armen ist. Das ist ein wesentlicher Zug der christlichen Kirche. Und darum können wir uns auch nicht darauf zurückziehen, dass wir erklären, für den Dienst an den Armen und Schwachen haben wir ja die Diakonie, diakonische Werk, das kann das alles tun. Selbstverständlich ist es gut, dass die Kirche diakonische Einrichtungen unterhält. Wunderbar, danke dafür. Aber wir können diesen Dienst nicht komplett auslagern und so tun, als sei damit alles erledigt, dass wir hin und wieder mal eine Kollekte im Gottesdienst für die Diakonie zusammenlegen. Denn wir sind alle zum selben Dienst gerufen. Unterschiedslos. Profis wie Laien, Ehrenamtliche wie Hauptamtliche. Wir tun alle denselben Dienst. Denselben Dienst Gottes in der Welt. Es ist unser aller Auftrag gleichermaßen. Darum ist ein Dienst auch nicht edler oder besser, wenn ihn jemand unentgeltlich tut, also ehrenamtlich. Sondern Haupt- und Ehrenamtliche tun denselben Dienst und die Würde dieses Dienstes kommt allein von unserem Herrn Jesus Christus, der uns dazu berufen hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Da hat jemand geschrieben, was mache ich denn, wenn mir jemand sein Dienstverständnis aufzwingt und mir das gar nicht zum Guten dient?
Dann sage ich höflich, nein, danke. Denn der erste Schritt, also unser erster Schritt, wenn wir anderen dienen wollen, soll ja auch der sein, den Jesus selbst getan hat, zu fragen, was möchtest du, dass ich dir tue? Was dient dir? Manchmal mag das vielleicht sein, dass ein Helfer selbst eine ganz genaue Vorstellung davon hat, wie er am besten helfen kann und was seinem Klienten hilft. Aber er wird damit keinen Erfolg haben, wenn derjenige, dem geholfen werden soll, das nicht auch selber möchte. Das heißt also, der Bestimmer darüber, was hilft, ist der, dem geholfen wird. Auch wenn wir als Helfer vielleicht meinen, wir wissen es besser oder wir sehen weiter. Erstmal, unsere erste Frage soll sein, was möchtest du, dass ich dir tue? Und dann kann man darüber verhandeln. Und wenn jemand Hilfe aufdrängt, was weiß ich, mich über die Straße führt mit meinen Einkäufen, obwohl ich gar nicht auf die andere Seite will, rechtzeitig sagen, nein, danke, denn da hat keiner was von.
Hier ist tatsächlich einmal eine Rückfrage gekommen, was ist mit Anarchie gemeint?
Anarchie ist keine Herrschaft. Also, wir kennen ja Hierarchie, eine Abstufung, wir kennen Monarchie, einer herrscht. Und Anarchie ist tatsächlich der Verzicht auf Herrschaft, weil alle einmütig sind, eines Willens sind. Dann braucht es keinen mehr, der bestimmt und keinen, über den bestimmt wird. Anarchie ist also nicht Chaos, sondern Anarchie ist harmonisches Einverständnis, alle wollen das Gleiche. Das war natürlich eine Provokation, dass ich gesagt habe, Jesus will die Anarchie. Das war, damit ihr auch ein bisschen zuhört.
Ist geschehen.
Ist passiert, nicht wahr?
Ist passiert, genau. Nehme ich noch mal eine Frage aus Slido. Dienen, aber ich bin am Zweifeln. Ich fühle mich innerlich ausgenutzt. Wo sind Grenzen des Dienens?
Es gibt dieses schöne Bild von der Schüssel, die überlaufen soll. Wir geben von unserem Überfluss ab. Das Gute ist doch, wir wissen erstmal, Christus ist gekommen, uns zu dienen. Und aus dieser Fülle können wir weitergeben. Wenn ich selbst aber merke, ich bin gar nicht erfüllt und ich habe selber Sehnsucht und ich brauche was, dann können wir uns auch erstmal selber erfüllen lassen und dann sollen wir erstmal mit unserer Aufmerksamkeit auch bei uns selbst sein. Also bei allem, was Helfen und Dienen anbelangt. Wir können nur dann gut helfen, wenn wir uns selber helfen lassen. Wir können dann gut helfen, wenn wir mindestens mit der Hälfte unserer Aufmerksamkeit bei uns selber sind. Sonst brennen wir aus und dann ist keinem gedient.
Hier schreibt jemand, ich duze dich jetzt, Detlef, hier steht ja, sie. Genau, also, Detlef, du hast gesagt.
Ja, oder jemand dich, sie.
Ich beziehe es mir auf dich.
Okay.
Du bist jetzt gerade im Dienst.
Ja, du genau. Auch.
Der Vater dient den Armen, fragt die Person. Dient er auch den Reichen?
Armut und Reichtum ist ja nicht allein von Geld bestimmt. Es gibt auch sehr arme Reiche, die denken, sie können sich auf ihren Reichtum verlassen, zum Beispiel. Ich hatte gesagt, Jesus dient ausnahmslos allen. Er ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Das schließt auch die Reichen ein.
Dann gehe ich nochmal auf Slido. Hier ist eine Frage, wo kann ich mich in der Gemeinde einbringen, um Menschen auch außerhalb der Gemeinde zu dienen?
Wir haben den ökumenischen Helferkreis. Wir haben ganz viele Dinge, die die Melanchthon-Gemeinde nicht für sich selber macht, sondern für Menschen am Ort. Am besten nachher auf jemanden aus dem Kirchenvorstand zukommen oder gerne auch auf mich zukommen. Und dann können wir gemeinsam rausfinden, wo ein guter Platz zum Dienen ist.
Und hier ist, finde ich, das perfekte Beispiel, was du vorhin genannt hast. Hier hat jemand tatsächlich seine gesamten Gedanken des Gottesdienstes hier mit aufgeschrieben. Das finde ich ganz schön, auch hier mit Fragezeichen. Tatsächlich ist nicht mehr so viel Zeit, um diesen ganzen Fragen nachzugehen. Aber hier steht zum Beispiel als erstes, Gott strengt sich an, Fragezeichen.
Ja, ich wundere mich auch, aber es steht in der Bibel. Was soll ich machen?
Ja, also total spannend und oder hier ganz unten, du hattest ja auch am Schluss gesagt, Sonntag, Gottesdienst für uns.
Ja, allerdings. Das ist unser evangelisches Gottesdienstverständnis. Denn Gott ist immer noch Gott, ganz egal, ob wir ihn nun loben oder nicht, ob wir eben Lieder singen, Gott braucht unseren Gottesdienst hier nicht. Aber wir brauchen ihn. Und unser Gottesdienst, also unser Dienst für Gott, fängt an, wenn wir aus der Kirche rausgehen und dann unser Leben als Kinder Gottes leben, als Leib Christi auf Erden. Hier Sonntag, die Veranstaltung, die ist für uns. Und wenn jetzt irgendjemand hier sitzt und sagt, ich erkenne Gottesdienst für mich da gar nicht, sondern das ist anstrengend für mich und ich gehe hier nur gezwungen hin, dann müssen wir tatsächlich über unseren Gottesdienst, wie wir ihn hier feiern, nachdenken. Aber erstmal ist das gedacht als der Ort der Zurüstung, wo Christinnen und Christen das von ihrem Gott empfangen und erfahren, was sie brauchen, um in der Woche als Kinder Gottes zu leben. So ist das gedacht. Also Gottesdienst in evangelischem Verständnis ist Gottesdienst an uns. Habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Das ist die Bibel, das ist unsere Kirche.
Und jetzt kommen wir zur allerletzten Frage noch aus Slido. Die wurde einfach auch noch hochgevotet, deswegen würde ich sie gerne noch vorlesen. Problem mit dem Dienen sind Machtmenschen in der Gemeinde. Wie kann ich mit solchen Menschen umgehen?
Problem mit dem Dienen sind Machtmenschen in der Gemeinde. Wie kann ich mit solchen umgehen?
Also mit dem solchen würde ich auf die Macht.
Mit Machtmenschen, ja.
Also vielleicht kann man es auch allgemein sehen. Wie kann man mit Machtmenschen umgehen, wenn man...
Also Macht dient? In der Gemeinde ist ja tatsächlich, das hat Jesus uns ja geraten, wer groß sein will unter euch, der sei aller anderen Diener. Ich glaube, wir haben in unseren Strukturen und in unserer Kirche und auch in der Belanchthon-Gemeinde ein anderes Verständnis von Größe und von Macht und von Herrschaft, als das allgemein üblich ist. Und ich glaube, unsere Strukturen geben auch her, dass Leitung oder alles, was eben auch Pfarrer, Kirchenvorstand machen, der Gemeinde dienen soll, nützlich sein soll. Und wenn jemand den Eindruck hat, da sind eiskalte Machtmenschen am Werk, sagt Bescheid. Leute, so geht's nicht. Denn das ist nicht unsere Struktur. Unsere Struktur ist, dass die Leitung dienen soll. Und ich hätte mich jetzt glatt um Kopf und Kragen geredet wahrscheinlich. Danke für das Signal. Also wenn jemand den Eindruck hat, dass Macht Menschen sich durchsetzen in unserer Gemeinde, dann beschwert euch.
Und das war es jetzt auch mit den Fragen. Vielen Dank, Detlef, dass du da Rede und Antwort gestanden hast.
Gerne.